Leiden ist ein Thema, das im Römerbrief, den wir jetzt miteinander angeschaut haben, die ersten 8 Kapitel, immer wieder angeklungen ist. Und ich weiss nicht, wie es bei euch ist, aber ich vermute jetzt mal, Leiden ist ein Thema, das wir nicht gern so in den Fokus stellen. Geschweige denn gern erleben. Leiden haben wir gern, wenn es vorbei ist, wenn es erledigt ist und wenn unser Leben angenehm läuft. Jetzt ist es aber so, dass wir in der Bibel immer wieder, sage ich jetzt mal, eine Verheißung fürs Leiden haben. Leiden gehört zum Leben dazu und als Christ irgendwo erst recht. Die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt, Leiden gehören als Kind Gottes sogar noch ein Stück mehr dazu. In Folge von Anfechtung, Verfolgung und Ausgrenzung. Und darum glaube ich, ist es relevant, dass wir unsere Augen da nicht verschliessen, sondern auch über das Thema durchaus getrauen, nachzudenken, uns trainieren, vertiefen. Mir ist für heute ein Text aufs Herz gelegt worden, wo das Leiden vom Christ aufnimmt und verknüpft mit 2 anderen Themen, die wir im Römerbrief auch angeschaut haben. Zum einen natürlich das grosse Thema vom Glauben, Leiden und Glauben, und auf der anderen Seite das Thema Kind Gottes sein. Leiden, Glauben, Kind Gottes sein, wie spielt das alles zusammen? In den letzten Wochen hatte ich verschiedene Gespräche, so zwischen Stuhl und Bank oder auch seelsorgerliche Gespräche. Und es ist spannend, wie die 3 Themen dort immer wieder angeklungen sind. Zum Beispiel in Form von, ich glaube doch dieser Botschaft der Bibel. Ich habe mein Leben Jesus Christus angegeben. Ich glaube, dass er mich von der Sünde befreit hat. Aber wo ist jetzt die Freiheit von der Sünde? Warum ist das immer noch so ein Kampf in meinem Leben? Warum leide ich an diesen Anfechtungen und Versuchungen und daran, dass ich immer wieder falle? Oder jetzt haben wir doch gehört, dass wir Kind Gottes sind. Geliebte Kind Gottes. Er sehnt sich nichts mehr, als dass wir in die Beziehung eintauchen, die Intimität von dieser Beziehung erleben. Wieso leiden wir noch? Warum gibt es Leute, die Kind Gottes sind und so an einer Krankheit leiden seit Jahren? Wo Unglück und Katastrophen erleben. Jetzt haben wir doch einen liebenden Gott. Warum erlebe ich so viel Negatives in meinem Leben? Fragen, die gerade durch den Römerbrief definitiv auch aufgeworfen worden sind. Wo irgendwo zurückbleiben. Und wir finden nicht nur im Römerbrief Antworten auf diese Fragen, sondern auch in anderen Briefen im Neuen Testament. Und mir ist der Hebräerbrief aufgefallen. Der Hebräerbrief, das Hauptthema ist die Standhaftigkeit im Glauben. Wie können wir uns im Glauben bewähren? Und viele Abschnitte sind nachher ermutigend. Ermutigung, wie wir den Glauben leben können. Und eine von diesen Ermutigungsstellen möchten wir heute Morgen miteinander anschauen. Ich glaube, das bekannteste Kapitel im Hebräer, wo wahrscheinlich die meisten gerade noch so irgendwo einordnen können, Hebräer 11. Das Kapitel der Glaubenshelden. Wir haben letzte Woche über den Abraham nachgedacht und er ist einer von diesen Glaubenshelden, der mehrfach im Kapitel 11 aufgelistet wird und uns als Vorbild angestellt wird. Jetzt ist es aber so, dass der Autor vom Hebräerbrief, wir wissen nicht, wer es war, wir vermuten Paulus, Barnabas, vielleicht Apollos, dass der Autor, der hat die nicht einfach nur angestellt, dass wir ehrfürchtig staunen und denken, wow, ist der Abraham ein krasser Gläubiger gewesen? Und irgendwo ehrfürchtig erstarren, sondern er verfolgt ein Ziel damit, dass er uns die Leute vor Augen führt. Und es sind ja nicht nur 5-6 Personen, sondern er sagt am Schluss von Kapitel 11, es gibt noch so viele Leute, die man anführen könnte. Von denen habe ich noch gar nicht erst geredet. Ich habe keine Zeit und keinen Platz, um von diesen Leuten auch noch zu reden. Sein Ziel ist, dass das eine Auswirkung hat in unser Leben hinein, wenn wir das Vorbild sehen. Und um das geht es nachher im Kapitel 12. Und so werden wir heute Morgen die Verse 1 bis 11 vom 12. Hebräerkapitel miteinander anschauen. Und ich werde gerade einsteigen in den ersten Vers. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Darum. So steigt er ein, darum, begründend zurück auf Kapitel 11. Darum, weil wir so viele Züge haben, die Wolke von Zeugen, das ist ein Wort, das man auch mit Schar kann übersetzen vom Griechischen her, eine Wolke von Zeugen, eine Menge von Zeugen, von Glaubenszeugen. Es sind Vorbilder, die im Glauben vorausgegangen sind. Sie haben ihren Glauben bezeugt. Und sollten Vorbilder für uns geworden sein. Und er ermutigt uns, lasst uns genauso wie die Glaubenszeugen vorwärts gehen. Wir sollen uns sie zum Vorbild nehmen und unser Leben genauso verändern lassen, wie ihr Leben verändert worden ist. Wir sollen es ihnen gleich tun und alles ablegen, was unser Leben beschwert, sagt er. Das meint, alles, was uns in der Nachfolge hindern könnte, sollen wir ablegen. Was sind so Sachen, die uns hindern in der Nachfolge? Im unmittelbaren Kontext, auch im Hebräerbrief, redet der Schreiber zum Beispiel von Angst. Angst vor Leiden zum Beispiel. Wir schrecken zurück, unser Leben ganz anzugeben, wenn wir sehen, es könnte Entbehrungen mit sich bringen. Es könnte Schmerzen mit sich bringen. Er redet von bitteren Enttäuschungen, die dazu führen, dass wir selber uns zurücknehmen oder dass unser Umfeld plötzlich Zweifel überkommt. Das kann uns eine Last werden, das kann uns hindern, auf dem Weg mit Jesus unterwegs zu sein. Es geht um Sachen, die unsere körperlichen, unsere seelischen, unsere geistigen Kräfte in Anspruch nehmen und wollen binden, dass wir nicht mehr parat sind, uns auf Jesus auszurichten. Und das können durchaus auch schöne Sachen sein, angenehme Sachen sein. Er redet auch im Vers 16 nachher von Sinnlichkeiten, die eine kurzfristige Befriedigung versprechen, die aber nicht zielführend sind, die uns von Jesus weglenken wollen. Und er redet in diesem Zusammenhang eben von schweren Sachen. Alles, was uns beschwert, was die Beziehung zu Jesus beschwert, sollen wir ablegen. Und explizit nennt er die Sünde und sagt, lasst uns die Sünde ablegen. Die Sünde, die das Wesen hat, dass sie uns umstricken will, sie will uns umgarnen, sie will uns gefangen nehmen, sie will uns in eine Abhängigkeit hineinführen. Sie will, dass sie zur Gewohnheit wird. Haben wir im Römerbrief auch miteinander angeschaut. Die Sünde, die wir verinnerlicht haben, es ist normal, es ist unser Alltag. Wir kennen auch als Christen noch die ständige Versuchung, die Herausforderung, das zu tun, was nicht Gott gefällt, sondern das, was unserer Begierde gefällt. Und dann kommt es zur Sünde. Umso wichtiger ist es, sagt er, lasst uns die Sünde ablegen. Immer dort, wo wir nicht bereit sind, Sünde konsequent abzulegen, hat sie das Potenzial in sich, uns von dem Weg mit Jesus wegzuziehen. Uns von dem Ziel abzulenken, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und nicht mehr auf Jesus zu lenken. Alles, was uns beschwert und die Sünde, sollen wir ablegen. Und dass das nicht etwas ist, was einmalig passiert, sehen wir da drin in diesem Bild, das er aufgreift. Wir wünschten uns ja manchmal, dass das einfach klappen würde mit einem Fingerschnippen. Oder in dem Moment von unserer Hinwendung zu Jesus, dass sich das alles verändert. Alles Schwere ist abgelegt, die Sünde ist abgelegt, jetzt bin ich Christ und Kind Gottes. Aber der Autor greift das Bild auf und sagt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und er weist damit darauf an, es ist nicht eine einmalige Sache, es ist etwas Beständiges. Ein Leben lang laufen, es ist ein Kampf. Immer wieder aufs Neue heisst es ablegen, das vor Jesus bringen. Und er greift da eigentlich das Bild vom Wettkampf auf. Das ist uns ja bekannt aus dem Neuen Testament, auch der Paulus macht das immer wieder, das Bild von einem Wettlauf. Habt ihr schon mal euch ein bisschen informiert darüber, was für Entbehrungen ein Läufer auf sich nimmt? Das fängt zum Beispiel an bei der Ernährung. Also ich sage jetzt einen Läufer, der das Ziel hat, mal im Olympiastadion einzulaufen. Der stellt seine Ernährung komplett um, so dass sein Körper möglichst Leistung bringen kann. Dass sein Trainingsplan Erfolg hat und dass er auf den Wettkampftag auch nicht parat ist. Sein ganzes Wochen-, Monats- und Jahresprogramm ist darauf ausgerichtet, dass er entsprechende Erholungszeiten hat, dass er an den richtigen Tagen trainieren kann, dass er dann, wenn der Wettkampf ist, fit ist. Grundsätzlich ist sein Leben geprägt von einer Disziplin und von einer Leidensbereitschaft. Sportler sind parat, sehr viel auf sich zu nehmen, dass sie irgendwann in dem Olympiastadion einlaufen können. Und darum die Aufforderung da von unserem Autor. Lasst uns laufen mit Geduld in diesem Kampf. Es ist ein Ausharren, es ist ein Dranbleiben. Unser Leben als Christen ist kein Sonntagsspaziergang. Und ich habe mich gefragt, was habe ich eigentlich selber für ein Bild von meinem Leben? Was habt ihr echt für ein Bild? Was habt ihr für einen Lebensentwurf? Wir alle würden es doch schätzen, wenn unser Leben ein Sonntagsspaziergang wäre. Ein Picknick, ein Ponyhof. Ein schönes und angenehmes Leben, frei von Entbehrungen. Und wir sehen in der Bibel immer wieder, es ist nicht so. Wenn wir mit dieser Haltung unterwegs sind und erwarten, dass unser Leben ein Sonntagsspaziergang wird, dann werden wir immer wieder schittern an diesen beschwerlichen Situationen. Unser Leben wird uns präsentiert als ein Kampf. Als Christen sowieso. Es ist ein Kampf, den Glaubensweg zu gehen. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Und wenn wir jetzt bei dem Bild zurückkommen zu dem Bild vom Läufer, habe ich mir angefangen vorzustellen, wie ich als Läufer in das Olympiastadion einlaufe. Auf dem Marathon, der letzte Kilometer, die letzten 500 Meter, sind nachher im Stadion drin. Und da sitzen auf den Rängen all die Zeugen, die Glaubenshelden, die mir applaudieren, die jubeln, die mich bestärken. Sie sind vorausgegangen, sie haben den Lauf schon vollendet. Und mit ihrer Anwesenheit, mit dem Vorbild, mit dem Wissen darum, dass sie den Kampf vollendet haben, darf ich jetzt vor ihnen laufen und sie sind gespannt darauf, wie ich den Lauf wieder vollende. Das ist die erste Ermutigung, die uns der Autor im Leiden mitgibt. Wir laufen in einem Stadion voller Fans, wenn man so will. Die den Lauf bereits vollendet haben, die mich mit ihrem Vorbild anführen und ermutigen, es ihnen gleich zu tun, den Lauf ebenfalls zu vollenden. Und er geht über zu einer zweiten Ermutigung, indem er die Frage beantwortet, ja, wie sollen wir den Wettlauf laufen? Wie sollen wir den Kampf kämpfen? Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Es ist das, was wir im Rahmen der Römerbriefserie immer wieder betont haben. Wir müssen nicht selber kämpfen. Wir müssen nicht selber Leistung bringen. Wir müssen den Lauf nicht aus eigener Kraft kämpfen. Das Geheimnis von dem Lauf, von dem erfolgreichen Lauf, ist das beständige Aufschauen auf Jesus. Ihn vor Augen behalten. Das Geheimnis vom Glaubenskampf ist, schau auf Jesus. Und ich weiss nicht, was die Aussage jetzt in deinem Herz auslöst. Weil ich merke, in vielen Christen oder bei vielen Christen kommt die Aussage abdroschen über. Es ist einfach so eine fromme Floskel. Ja, schau auf Jesus. Aber nachher musst du ja gleich selber schauen, wie du kämpfst. Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil viele Christen nicht erleben, was für eine Kraft da drin liegt, auf Jesus zu schauen. Oder dass viele Christen noch nicht entdeckt haben, wie macht man denn das, auf Jesus zu schauen. Es geht nicht darum, dass wir einfach vor dem Kreuz hocken und meditieren und auf Jesus schauen. Oder irgendein Kreuz, das da außen in der Gegend aufgestellt ist, wo dann noch der Körper dranhängt, dass wir einfach auf das Kreuz starren und uns in den Jesus vertiefen, meditierend. Genau genommen heisst es da, hinwegblicken auf Jesus. Wir sind herausgefordert, wegzuschauen von diesen beschwerlichen Sachen in unserem Leben, von den Leiden, von den Schmerzen, von den Herausforderungen, wegzuschauen und auf Jesus zu schauen. Auf das, was er dazu zu sagen hat. Im geistlichen Leben gilt das Prinzip, das, was wir anschauen, über das gewinnt Macht über uns. Wenn wir immer auf das Beschwerliche, auf das Schwierige in unserem Leben schauen, über die Leiden in unserem Leben reden, dann wird das Macht über uns gewinnen. Ich hatte in der letzten Zeit ein-, zweimal ein Gespräch mit jemandem gehabt, wo ich gesagt habe, fang an wegzuschauen von der Sünde. Hör auf, dich so auf die Sünde zu fixieren. Hör auf, mit aller Kraft gegen die Sünde zu kämpfen. Wieso? Die Sünde fängt an Macht zu gewinnen über einem, weil man nur noch auf das fixiert ist, dass man nicht mehr versagen will. schauen wir auf Jesus, auf seine Kraft, auf seine Möglichkeiten. Du kannst ganz gut einen Selbsttest machen. Über was redest du mit deinen Freunden, wenn es um deine Herausforderungen geht? Was kommt bei deinen Freunden an, wenn du erzählst aus deinem Leben? Redest du ständig von deinen Leiden, von deinen Herausforderungen, wie beschwerlich doch das dein Leben ist, wie schwierig dass es dir im Moment geht? Dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass du auf die Wellen schaust. Der Petrus, als er auf die Wellen geschaut hat, hat er angefangen zu sinken und untergehen. Wenn du aber im gleichen Kontext davon redest und sagst, ja, ich habe Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, weil ich weiss, dass Jesus da ist. Er gibt mir Kraft, er hat mich immer wieder durchgetragen. Und ich bin gespannt, wie er die Situation wird lösen wird. Er treibt mich durch, ich fühle mich geborgen. Ich schaue auf Jesus. Dann ist dein Blick mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht aufs Leiden gerichtet, sondern auf Jesus, der dir da wird durchhelfen. Aufschauen auf Jesus heisst, mit der Wirklichkeit von dem unsichtbaren Gott zu rechnen. Mit der Kraft von Gott zu rechnen, das bedeutet, dich von seinen Wahrheiten prägen zu lassen. Und dann gewinnt Jesus Macht über euch und nicht die Schwierigkeiten in deinem Leben. Praktisch bedeutet das, wenn wir auf Jesus schauen wollen, kommen wir nicht darum herum, uns auf ihn zu fokussieren, indem wir sein Wort lesen, ihn zu uns reden lassen, indem wir uns im Gebet auf ihn ausrichten. Wir kommen nicht darum herum, uns mit unseren Glaubensgeschwistern auf ihn auszurichten, gemeinsam das Wort zu lesen, miteinander auszusuchen, miteinander zu beten, auch für die Leiden zu beten, ihm anzulegen, seinen Fokus darüber zu stellen. Und das wird uns letztendlich Orientierung geben und Ruhe geben in dieser Not. Es wird uns anfangen, Hilfe und Kraft offenbaren. Es macht unsere Nöte ein Stück weit kleiner, weil alles wieder die richtige Perspektive überkommt. Es heisst nicht, dass das Leiden einfach alles easy ist nachher. Aber es wird ein anderer Fokus sein. Und Jesus wird uns da drin ja als Anfänger und Vollender vom Glauben vorgestellt. Anfänger darum, weil er ist der Grundstein, der Eckstein, auf ihn baut der Glaube auf. Er hat uns in Glauben gerufen, dank ihm dürfen wir im Glauben unterwegs sein. Und Jesus, wird da gesagt, er hat Leiden auf sich genommen und hat den Lauf vollendet. Er ist der Vollender vom Glauben, der Erste, der am Ziel angekommen ist. Und er wartet am Ziel auf uns, er bereitet das Ziel vor für uns und er hilft uns, das Ziel zu erreichen. Er wird auch unseren Glauben vollenden. Ein anderer Autor schreibt, ich bin gewiss, dass der das gute Werk in mir angefangen hat, dass es auch vollenden wird. Jesus ist der Vollender von unserem Glauben, nicht wir. Wir können unseren Glaubensweg nicht vollenden. Wir brauchen Jesus. Er ist der Vollender von unserem Glauben. Was wird das bewirken, wenn wir auf den Jesus schauen? Es ist übrigens spannend, dass im Hebräerbrief oft von Jesus geredet ist, nicht von Christus. Es wird die menschliche Seite von Jesus betont und damit herausgehoben, Jesus war ein Mensch wie wir, der Versuchung und der Verfolgung unterworfen war und genauso gelitten hat wie wir. Das vielleicht noch als Nebenbemerkung. Was wird das Schauen auf Jesus bewirken? Dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir ermutigt. Das ist unsere Strategie in diesem Kampf. Auf Jesus schauen, dass wir ermutigt bleiben, dass wir nicht ermattet, dass wir nicht kaputt gehen da drin, sondern dass wir aufgebaut werden. Das ist die zweite Ermutigung auf unserem Weg. Die zweite Ermutigung im Leiden. Schau auf Jesus. Und dann kommt der Schreiber zu einer dritten Ermutigung. Und das ist eine Ermutigung, die man vielleicht im ersten Moment mal leer müssen schlucken, wo uns irgendwo unverständlich erscheint. Die Ermutigung leiden, weil wir Kind Gottes sind. Verse 4 bis 6. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Die Hebräer werden mit zwei sehr unangenehmen Wahrheiten konfrontiert. Auf der ersten Seite die Aussage, ihr habt ja gar noch nicht bis aufs Blut widerstehen müssen. bedeutet, ihr seid noch am Leben. Ihr seid um euer Glaubenswillen nicht umgebracht worden wie andere Leute. Im Sinn von, es könnte noch viel schlimmer sein. Es ist relativ hart, dass er so auftischt, überzukommen, aber entspricht ja irgendwo der Wahrheit. Und es zeigt uns, dass die Leiden, die es im Hebräerbrief darum geht, nicht jetzt einfach nur auf Anfechtung und Versuchung zu reduzieren sind, wie das in unserem Kontext vielleicht der Fall ist, sondern bei ihnen, sie haben bereits Erfolge erlebt und es ist zu erwarten, dass noch mehr, auch schlimmere Verfolgung wird kommen. Also wenn man von Leiden redet, dann geht es um den gesamten Kontext von Leiden, wo wir erwarten als Christen. Anfechtung, Versuchung, aber auch Verfolgung, Ausgrenzung oder auch Leiden, durch das, dass wir einfach in einer gefallenen Welt leben. Und das Zweite, was er sagt, und auf dem wird der Fokus nachher bis Ende Vers 11 liegen, ihr habt den Trost vergessen, der aus dem Alten Testament zu euch spricht. Kind Gottes werdet durch Leiden erzogen. Eine Aussage, die man zuerst mal irgendwo entsetzen lässt. Ich meine, es ist relativ einfach, das zu sagen, wenn es einem selber gut geht. Aber wenn man selber in einer Leidensphase drin ist, vielleicht über Jahre, und dann wird einem so etwas gesagt, du hast vergessen, der Trost, das Trostwort vom Alten Testament, Gott züchtigt dich, weil er dich liebt. Du leidest, weil du Kind Gottes bist. Das ist ein Gedanke, der Gedanke vom züchtigenden Gott, der viele von uns überfordert oder unser Gottesbild sprengt. Gott ist doch kein strafender Gott. Gott ist doch kein Gott, der seinen Kind Leid zufügt. Das passt nicht in mein Bild von Gott, hat mir mal jemand gesagt. Gott straft seine Kinder nicht. Und dann wird an dieser Stelle sogar Züchtigung als Beweis von der Liebe Gottes angestellt. Und das ist eine happige Botschaft. Und die Frage ist, wie können wir das einordnen? Unser Autor weiss genau, das Jammern und Seufzen und Selbstmitleid von einem Menschen, der im Leiden drin ist, das wird ihn immer wie mehr entmutigen. Es wird seine Seele, sein Herz letztendlich vergiften. Wenn er keinen Sinn sieht in dem Leiden, das er erleidet, dann wird ihn das immer weiter weg von Gott bringen. Es wird ihn immer mehr zweifeln lassen, der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes. Und darum ist es ihm wichtig, aufzuschlüsseln, warum leidet mir. Es ist nicht der einzige Grund, warum Christen leiden. Aber das ist mit dem Grund, warum Christen leiden. Und es kommt zu dieser Aussage, Leiden sind ein Erziehungsmittel, sind auch ein Erziehungsmittel in der Hand Gottes. Wie müssen wir das jetzt verstehen? Er kommt zurück und greift auf Sprüche 3, Verse 11 bis 12 und sagt, schaut es doch einmal so an, ein Kind Gottes bleibt nicht einfach sich selber überlassen. Gott hat ein unglaublich grosses Interesse, dass du gut rauskommst. Dass du dich als Kind gut entwickelst. Das ist der eigentliche Sinn von dem Wort, wo der Luther mit Züchtigung übersetzt. Ich finde es eine unglückliche Übersetzung, das Wort Züchtigen. Weil das Wort vom Griechischen her meint eigentlich Erziehung. Gott will dich erziehen. Es ist nicht einfach nur auf Strafe und Disziplinierung ausgerichtet. Gott will seine Kinder erziehen, so wie wir Menschen unsere Kinder auch erziehen. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, der Aspekt von Disziplinierung und Strafe spielt durchaus auch da drin hinein. Im Vers 6 heißt es, denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er, oder eben, wenn man besser übersetzen würde, den erzieht er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und das können wir nicht wirklich einfacher übersetzen. Sondern im Gegenteil, der ursprüngliche Wortsinn, das ist das Wort für Schlag, das die Geißlung in der Synagoge meint. Wenn die Juden bestraft worden sind mit ihren 39 Peitschenhieben, das ist das Wort, das da gebraucht wird. Wir dürfen uns jetzt da aber keinen Vater vorstellen, der sein Kind windelweich prügelt, weil er es liebt, sein Kind zu verschlagen und weil er Gefallen daran hat, gesehen, wie das Kind leidet. Die Schläge Gottes sind nicht als Missfallen an unserem Leben, an unserem Sein zu verstehen. Dass er wütig und zornig wäre und uns einfach nur noch was kaputt machen. Aber es sind eben doch noch Schläge. Es sind doch noch Leiden. Die Bibel kennt verschiedene Beispiele von solchen Leiden, die Gott als Erziehungsmassnahme, als Strafe Menschen zugefügt hat. Wenn wir in Mose zurückgehen, haben wir die 40 Jahre Wüstenwanderung. Das war ein ganz bewusster Entscheid von Gott, wo er gesagt hat, und nein, ihr kommt nicht ins verheißene Land. Ihr habt noch nicht verstanden, wie wichtig das ist, dass ihr mir vertraut. Euer Leben wird so etwas von scheitern, wenn ihr jetzt in das verheißene Land kommt und mir nicht vertraut. Ich muss euch noch ein paar Mal in der Wüste rundherum laufen lassen. Und sie sind 40 Jahre durch die Wüste gelaufen, das war ein Leiden, damit sie gehorsam lernen. Das war Erziehung. Jahre später, Jahrhunderte später, sagt Gott an David über seinen Sohn: Ich werde den Sohn Davids mit Ruten und mit Schlägen schlagen, wenn er vom richtigen Weg abweicht. Das ist eine Verheißung. Wenn dein Sohn auf den falschen Weg kommt, dann muss ich ihn züchtigen, damit er wieder auf den richtigen Weg zurückkommt. Oder im Neuen Testament, der Paulus, er leidet ja an dem Pfahl im Fleisch, dem Dorn, dem Stachel im Fleisch. Und er bittet, er fleht vor Gott darum, dass er ihm den Weg nimmt, das Leiden, wo wir heute nicht genau wissen, was es ist. Und was sagt Gott ihm? Lass dir an meiner Gnade genügen. Gott sagt an Paulus, lern, dass es auf meine Gnade ankommt. Das, was du brauchst, ist meine Gnade. Und der Paulus führt weiter auf und sagt, mir ist der Stachel im Fleisch gegeben, damit ich mich nicht erhebe oder überhebe, dass ich nicht stolz werde. Das ist eine Erziehungsmaßnahme von Gott. Der Paulus hat gelitten, weil Gott ihn erzogen hat, damit er nicht überheblich und stolz wird, dass er lernt, auf Gnade Gottes zu vertrauen. Gott erzieht seine Kinder durch Leiden. Wie können wir reagieren auf Leiden? Es gibt zwei mögliche Reaktionen, wo wir davor gewarnt werden. Die eine Reaktion ist, wir können sie gering achten. Wir können sagen, das ist doch Pipifax, das wollen wir nicht. Man kann sie ablehnen, versuchen sich irgendwo zu drücken und wir werden herausgefordert, tu das nicht. Tu die Erziehung Gottes nicht gering achten, die Leiden haben einen Sinn. Die Situation, in der du drinstehst, ist nicht einfach zufällig. Das hat an Gott vorbei müssen. Gott weiss um dein Leiden und er hat es offensichtlich für richtig erachtet, dass du das Leiden erleidest. Er will dir irgendetwas damit sagen. Du darfst etwas lernen in dieser Situation. Und das finde ich persönlich eine sehr happige Botschaft. Und irgendwo auch eine sehr ermutigende Botschaft. Gott ist das nicht irgendwo zwischen die Abendheit und okay, da ist jetzt einer, der ein bisschen leidet. Sorry, habe ich verpasst, ist mir nicht aufgefallen. Er hat es zugelassen. Man redet auch von seinem zulassenden Willen. Er will etwas bezwecken damit. Und eine zweite Reaktion: Man könnte daran verzagen oder ermatten. Man könnte den Mut verlieren über diese Leiden in unserem Leben. Wenn wir keinen Sinn darin sehen, dann verlieren wir den Mut. Wir wissen nicht, warum sollen wir den Kampf vom Glauben weiterkämpfen. Wenn wir uns aber bewusst sind, was das Ziel dahinter ist, dass unsere Leiden Ausdruck von der Liebe Gottes sind, weil er uns vorwärts bringen will, dann werden wir den Mut nicht verlieren, sondern ermutigt werden auf dem Weg. Weil er uns liebt, will er uns das Beste und das Höchste geben, das uns hilft in unserem Leben. Versuchen wir das mal abzubrechen, warum erziehen eigentlich wir unsere Kinder? Warum fügen wir unseren Kindern Leiden zu? Und ich glaube, da darf man die Augen nicht verschliessen davor. Für unsere Kinder ist es ein Leiden, wenn sie erzogen werden. Wie gern räumt das Kind selber sein Zimmer auf? Das ist für ein Kind unglaublich mühsam, wenn eine Mami hinter dran steht und sagt, jetzt räumst du auf. 5 Minuten später kommt sie wieder. Wieso spielst du jetzt schon wieder? Aufräumen. Und dann hockt sie mit dem Kind an und zeigt, wo dass es was muss versorgen. Und das Kind denkt, ist das langweilig. Und das ist, ich habe fast keine Zeit mehr zum Spielen. Es leidet. Warum rennen wir unseren Kind hinterher und liegen in den Ohren, dass sie nicht einfach dürfen, gedankenlos über die Straße hinrennen, über die Hauptstraße? Warum schreiten wir sehr entschieden ein, wenn zwei Kinder dann gegenseitig aufs Dach gehen, je nachdem noch mit einem Knebel oder einem Stein in der Hand? Warum machen wir das? Weil wir Freude daran haben, dass unser Kind leidet? Oder weil wir ihnen etwas mitgeben für das Leben, das davon wir profitieren? Natürlich Letzteres. Ein Kind, das lernt, wie wertvoll es ist, eine gewisse Ordnung zu haben im Leben, das wird ein Leben lang davon profitieren. Was passiert aber, wenn ein Kind die Erziehung ignoriert? Wenn es immer ausweicht, wenn es sich wehrt gegen eine Mami, die es fast zwingt zum Aufräumen und es räumt einfach nicht auf? Ja, vielleicht erbarmt sich ihre Mutter oder sie hat einfach langsam genug und räumt selber auf. Eine Woche später ist wieder das gleiche Leiden und das gleiche Theater. Und eine Woche später wieder. Es kommt zur Wiederholung. Wenn ein Kind die Lektion nicht lernt, muss es wiederholen. Und das bis ins Erwachsenenalter, wenn es nicht lernt. Und was ist jetzt also, wenn wir die Erziehung Gottes gering achten? Wenn wir uns durch die Leiden durchquälen, durchleiden, aber gar nicht den Fokus haben, was könnte ich da drin lernen? Was will mich Gott vielleicht lehren da drin? Dann erleben wir durchaus, dass die Leiden irgendwann wieder verschwinden. Aber wir stehen nicht schlauer da als voran, nicht verändert. Und irgendwann im weiteren Verlauf kommt das gleiche Leiden oder ein ähnliches Leiden wieder in unser Leben. Ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, wie wir wieder am genau gleichen Punkt standen und plötzlich merken, Gott will mir etwas zeigen. Gott will mich weiterbringen. Das ist der Erziehung Gottes. Und manche Lektionen hätten wir uns vielleicht ersparen können, wenn wir von Beginn weg uns bewusst gewesen wären, Gott will uns prägen. Er will uns liebevoll weiterführen. Er will uns verändern und prägen auf die Ewigkeit hin. Und er nutzt dazu auch schlechte Sachen. Er nutzt das Böse, das sowieso an uns wirkt und will uns damit wertvolle Sachen lehren. Und darum dürfen wir uns, und das klingt jetzt irgendwo paradox, irgendwo glücklich schätzen, wenn wir Leiden erleben in unserem Leben. Wenn wir den Fokus verstehen, das bedeutet, Gott liebt mich. Er will mich voranbringen im Leben. So wie es in Versen 7 bis 8 steht, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Leiden sind irgendwo der Zuspruch Gottes, du bist mein geliebter Kind, du bist mir nicht egal. Und darum lasse ich dich auch Schwieriges erleben. Wo gibt es Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen? Es gibt es leider, aber grundsätzlich, gute Eltern erziehen doch ihre Kinder. Kinder brauchen unbedingt Erziehung. Ich bin mir schon bewusst, dass es auch Erziehungsmodelle gibt, wo man den Kind möglichst viel freier lassen soll und möglichst keine Regeln und möglichst keine Massnahmen und Konsequenzen und Strafen sowieso nicht. Aber ganz ehrlich, das ist keine Erziehung, das ist lieblos. Ein Kind braucht Erziehung und Grenzen und es braucht auch Strafe. Sonst kann es sich nicht gut entwickeln. Es braucht das für die Zukunft. Im Römischen Reich hat es Adlige gegeben, oder es hat viele Adlige gegeben, die hatten uneheliche Söhne gehabt. Die Söhne sind zwar durchaus finanziell unterstützt worden, aber sie haben keine Erziehung durch den Vater bekommen. Die richtigen Söhne, also die von der rechtmäßigen Frau, die sind erzogen worden. Und das relativ hart. Weil das sind die Söhne gewesen, die mal den Namen vom Vater getragen haben. Die mal das ganze Besitztum vom Vater in der Zelle erben. Und dort haben sie Acht gegeben. Die sind erzogen worden. Die Bastarden, die ausserehelichen Kinder, die nicht so wichtig sind, die hat man nicht erzogen. Und das ist genau die Argumentation, die der Autor da macht. Wer nicht gezüchtigt wird, der ist auch kein Kind Gottes. Nur Bastarden werden nicht gezüchtigt, werden nicht erzogen. Eigene Kinder, die werden erzogen. Die Erziehung Gottes in unserem Leben ist also das Gewehr dafür, dass wir Kind Gottes sind. Wenn du leidest in deinem Leben, an Versuchung, an Herausforderungen, an Verfolgung, Ausgrenzung, dann darfst du dich eigentlich glücklich schätzen. Das zeigt, dass du ein Kind Gottes bist. Und auf der anderen Seite müssen wir uns doch hinterfragen, wenn seit Jahren, seit Jahrzehnten einfach alles Paletti läuft in meinem Leben, dann müssen wir, glaube ich, schon mal anschauen und uns fragen, warum eigentlich? Warum erlebe ich keine Erziehung? Warum, entweder habe ich so ein höchst geistliches Level erreicht, dass Gott mich nicht mehr erziehen muss, oder, was wahrscheinlicher ist, irgendwo stimmt etwas nicht in deinem Weg, wo du mit Gott unterwegs bist. Erziehung gehört zu unserem Leben, weil durch die Erziehung werden wir am Ziel näher kommen. Das Ziel, das Gott mit uns hat. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem Vater, damit wir leben. Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit oder friedsame Gerechtigkeit. Sowohl in der menschlichen Erziehung wie in der göttlichen Erziehung ist es gleich. Leiden oder erzogen werden, das macht keinen Spass. Das ist unangenehm. Das erscheint uns als Schmerz, schreibt er. Und genau darum ist es wichtig, dass wir die Hand dahinter erkennen. Jetzt vom Geistlichen gesprochen. Die Hand dahinter, die uns durch die Leiden durchführt. Die die Leiden so brauchen, dass wir erzogen werden. Uns zum Guten verändern und prägt werden. Auch wenn die Leiden im Moment Traurigkeit, Schmerz und Tränen hervorbringen, schlussendlich bringen sie Frucht. Und die Frucht heisst Anteil an der Herrlichkeit Gottes bekommen. Die Frucht heisst Frieden, die Frucht heisst Gerechtigkeit. Das ist das Ziel, der Gewinn von dem Wettlauf, den wir laufen. Und alles dient dazu, dass wir das Ziel erreichen. Oder wie wir es im Römer gehört haben, denen aber, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Denen, die nach Gottes Ratschluss berufen sind, wo seine Kinder sind. Auch die Leiden, die Herausforderungen werden zu dem dienen. Die Wirklichkeit vom Leiden wird niemals in der Bibel verharmlost. Sie wird fadengrad präsentiert, damit wir bewusst sind, was auf uns wartet. Und dass wir, und ich rede bewusst von Ermutigung, dass wir ermutigt werden, dort, wo wir leiden, werden wir erzogen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Kind Gottes sind. Der grosse Unterschied zu unserer menschlichen Erziehung ist, unsere Väter, unsere Mütter, sie beschränkt in ihrer Erziehung. Sie sind beschränkt, sie sind Grenzen unterlegen, weil sie nach eigenem Gutdünken, mit mangelnder Weisheit und einer Emotionalität unterworfen haben müssen unterziehen und sie haben Fehler gemacht. Wie viel besser, sagt er, ist doch die Erziehung Gottes? Wie viel mehr sollen wir uns der Erziehung Gottes unterwerfen? Ihm unterordnen, weil wir wissen, dass es gut ist. Leiden gehört zum Christsein dazu. Wir müssen uns von diesem Lebensentwurf, von diesem Lebensbild, Sonntagsspaziergang, definitiv verabschieden. Es wird uns nichts bringen. Der Lebensentwurf, der mehr taugt, ist, wir sind in einem Wettlauf. Wir sind in einem Glaubenskampf. Ermutigung Nummer 1 in diesem Wettkampf ist, wir sind in einem Stadion voller Fans, voller Vorbilder. Ihr Vorbild führt uns an. Ermutigung 2, wir dürfen auf Jesus schauen. Wir haben einen Geheimtipp, wie wir den Kampf, den Wettlauf bestehen können. Auf Jesus schauen. Es muss nicht aus uns selber kommen. Und Ermutigung Nummer 3, es ist nicht sinnloses Leiden, sondern es dient zu unserer Erziehung. Gott will uns prägen, verändern. Er will uns erziehen. Du bist sein geliebter Kind. Und es hat ein Ziel. Ein wunderbares Ziel. Ich weiss nicht, ob du das als Ermutigung kannst sehen. Es kommt wahrscheinlich darauf an, was für eine Situation du im Moment stehst. Und doch redet der Schreiber von einer Ermutigung. Ihr habt das Trostwort vergessen. Wir können uns Leiden vorstellen. Stell dir vor, du sagst ich, du stehst da vorne und von beiden Seiten fängt etwas auf dich an zu drücken. Eine hydraulische Presse, sagen wir mal. Das ist Leiden. Es engt uns ein, es macht uns kaputt. Und wir haben zwei Möglichkeiten zu entfliehen. Nach oben oder nach oben. Wir werden aufgefordert, drücken wir uns nicht vor dem. Tun wir es nicht für gering achten. Lasst nicht den Mut sausen. Nicht nach oben soll es uns drücken, sondern den Blick auf Jesus. Der Druck soll uns zu Jesus hindrücken. Und dann werden wir das Ziel erreichen, wo vor uns steht, das Ende von dem Wettlauf. Ich würde gerne für das beten. Für die Herausforderung. Ich möchte auch ein Angebot machen, wenn es Leute unter uns gibt, die sagen, wenn du nur wüsstest, was ich im Moment durchmache, möchte ich ganz herzlich einladen, anschliessend auf mich zuzukommen, dass wir für das beten können. Dass du den Fokus auf Jesus kannst haben in diesem Leiden. Dass du ein Stück darfst erkennen, was er bewirken will. Dass du es als liebende Erziehung von Gott annehmen kannst. Dass wir miteinander noch für das beten können. Und ich will auch jetzt ganz grundsätzlich für uns beten, dass wir den Blick dürfen entwickeln in dem Wettlauf, wo wir sind, und nachher einfach noch eine Zeit von der Ruhe geben. Minute, zwei von der Stille, die Gedanken zu bewegen und nachher darf das Lobpreisteam übernehmen für einen Teil von der Anbetung, wo wir unseren Vater, unseren weisen Vater, dürfen ehren und loben über das, was er in unserem Leben tut. Jesus, ich bin begeistert von deinem Wort, einfach weil es so ehrlich ist, weil es kein Blatt vor den Mund nimmt. Aber ich bin auch herausgefordert, weil es so, ja, es rettet so ins Leben hinein und es bewahrt uns nicht vor dem, was negativ ist. Und manchmal sind die Herausforderungen, die wir bestehen müssen, die du uns auferlegst oder zulässt in unserem Leben, die sind so happig und wir wissen nicht, wie man es durchstehen kann. Und du gibst uns die Worte zur Ermutigung, dass wir sehen dürfen, du verfolgst einen Zweck damit. Es ist nicht an dir vorbeigegangen, sondern es ist ganz bewusst zugelassen, dass wir uns entwickeln dürfen. Du willst uns erziehen und uns letztendlich teilhaben lassen an deiner Herrlichkeit. Du willst uns deine Gerechtigkeit schenken, die offenbar werden lassen und dass wir definitiv in Frieden werden können eingehen. Und so bitte ich für uns alle, besonders die, die aktuell am Leiden sind, wo kommen aus und einwissen, dass du ihnen hilfst, den Fokus auf dich zu richten. Du bist der, der unseren Kampf kämpft. Du bist der Vollender vom Glauben, von unserem Glauben. Hilf uns, auf dich zu schauen, uns auf dich auszurichten und all das, was uns beschweren im Leben und auch die Sünde einfach abzulegen und uns auf dich auszurichten und dir damit dir zu geben. Amen.